Oft sind wir im Leben so beschäftigt mit den täglichen Aufgaben, dass wir die größere Perspektive und Gottes Wirken manchmal sehr leicht aus den Augen verlieren. Und da kommen uns Feiertage gerade recht, um uns zu erinnern. Es geht mehr als um irgendwelche Prozente. Geht mehr als Noten, als Arbeitsverhältnisse, als Gesundheit. Es geht um Leben und Tod. Entweder wir leben jetzt und sterben später, oder wir sterben uns selbst und leben später. Entweder wir konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt und sagen, ich will so viel haben, so viel genießen, so viel für das Hier und Jetzt leben. Aber es endet im Tod. Oder aber ich glaube Gottes Verheißung, dass da mehr ist, als wir jetzt sehen können. Dass er von den Toten auferstanden ist und dass wir durch Glauben in ihm Leben haben und sagen, okay, mein Ziel, meine Existenz ist nicht einfach nur hier so viel für mich einnehmen, wie ich irgend kann, sondern ihm zu vertrauen, dass er weiß, was wirklich gut für mich ist und dass wir die Ewigkeit noch haben. Wir konzentrieren uns so oft auf das Leben vor dem Tod und verdrängen dabei das Leben nach dem Tod. Und darum ist für viele die Auferstehung eine Einbildung. Sie denken, das ist nicht wahr. Sie verdrängen dieses und sagen, ich habe keinen Auferstandenen gesehen, ich glaube das nicht. Aber für uns ist es die Grundlage und es ist sehr gut bezeugt. Und wir wollen heute in 1. Korinther 15 schauen, der Textstelle steht da schon, um dort zu sehen, wie das erklärt wird, warum das gerade auch so wichtig ist. Und wir fangen an, 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 14. 1. Korinther 15, Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Wir wollen zuerst sehen, der Glaube beruht auf der Auferstehung. Und wenn wir uns die Predigten der Apostel anschauen, dann haben sie die Auferstehung sehr stark betont. Manchmal, gerade wenn du durch die Apostelgeschichte liest, sogar mehr noch als die Kreuzigung. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, Vers 18, das ist in Athen, wo Paulus ist, und er sagte, Leute sagen über ihn, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Das war für sie wesentlicher Bestandteil, sagen, das ist, warum wir ihm glauben, Christus ist auferstanden, er ist nicht wie andere Gründer irgendwelcher Religion. Er ist nicht einfach nur ein guter Lehrer. Er hat nicht einfach nur gewisse Wahrheiten gesagt, die gut sind zu berücksichtigen, sondern er gibt das Leben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Und diese Betonung finden wir auch am Anfang unseres Kapitels in 1. Korinther 15. Ich möchte auch das noch einmal lesen, und zwar die Verse 1 bis 8. Dort heißt es, 1. Korinther 15, Vers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch schon verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Und er fasst es zusammen und sagte, hier ist das Evangelium, hier ist die Botschaft, die rettet, hier ist das, was unser Leben verändern kann. Er sagte, Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben und er ist am dritten Tage auferstanden. Und dann gibt er Belege dafür, diese sind Zeugen und diese sind Zeugen. Aber diese beziehen sich alle auf die Auferstehung. Es war ihnen so wichtig zu betonen, zu sagen, das ist, was Christus anders macht. Es gibt viele, die irgendwelche kluge Sachen sagen. Aber es gibt nur einen, der von den Toten auferstanden ist. Und genau deswegen wurde dieses Kapitel geschrieben. Ja, viele Menschen wurden damals sogar gekreuzigt. Und alle Menschen sterben auf die eine oder andere Weise. Aber nur Christus ist auferstanden. Und wegen dieser Auferstehung kann Jesus von sich behaupten, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wir haben das im Gebet vorhin schon gehört, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nun, das könnten theoretisch ja viele sagen. Aber er behauptet und sagt, ich bin der Einzige, der dich zum Vater bringen kann. Und der Vater ist Gott, der lebt ewig. Und das kann ich nur tun, wenn er auch ewig oder wenn er lebt. Und so ist eine Verkündigung Jesu ohne Auferstehung eine Moralpredigt ohne die Kraft zur Veränderung. Dann ist es viel, dieses ist gut, das solltest du machen, das ist schlecht, das solltest du lassen. So kannst du Menschen für dich gewinnen oder so kannst du dieses oder jenes machen, so kannst du vergeben. Alles vielleicht auch hilfreiche Informationen, aber Information verändert uns nicht. Sonst wären wir die verändertsten Menschen der Weltgeschichte. Wir haben mehr Informationen heute als vermutlich alle anderen Generationen vor uns zusammen. Im Internet. Es ist alles da. Aber das macht uns nicht weiser, das macht uns nicht besser, das macht uns nicht geistlicher, das bringt uns nicht Gott näher. Und deswegen erkennen wir, brauchen Christus, dass er uns verändert. Und ein Glaube, der die Auferstehung ausschließt, schließt das ewige Leben aus, auf das es, das darauf begründet ist. Und deswegen hat er das hier ausgedrückt und gesagt in Vers 14, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt inhaltlos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Er ist inhaltslos oder in Vers 10 auch ausgedrückt als vergeblich. Das ist das gleiche Wort, wenn er sagt, Paulus sagt in Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Ja, es war nicht inhaltslos, es war nicht, hat nichts bewirkt, sondern ich, der ich vorher ein Verfolger der Gemeinde war, bin verändert worden, habe ein neues Leben und gehe jetzt hinaus und sage den Menschen, all das, wofür ich früher gelebt habe, um Anerkennung zu haben, um in religiösen Aktivitäten weit zu kommen, um so zu versuchen, Gottes Gefallen zu verdienen. Das ist alles ein Irrweg. Und es gibt einen Ausweg und der ist Glaube an Jesus Christus. Er ist auferstanden. Und wenn wir mal überlegen, das Einzige, was Paulus überzeugt hat, war der auferstandene Jesus Christus. Er hatte vorher Predigten gehört, er hatte Christen verfolgt, er wusste, was die sagen. Er kannte die Information. Vielleicht hat er sogar Jesus Christus irgendwann selber mal gesehen, irgendwie mitbekommen. Wissen wir nicht sicher. Aber er war in Jerusalem, er hatte alles mitbekommen an Informationen. Aber er war nicht verändert und er hatte das verfolgt und dachte, nee, das macht alles kaputt, was ich kenne, was ich lieb habe. Dann müsste ich ja mein Leben komplett ändern. Ich bin nicht bereit dazu, ich glaube das nicht. Selbst wenn ich gesehen habe, wie andere für diesen Glauben gestorben ist. Und Gott selbst begegnet ihm auf dem Weg nach Damaskus. Und er sieht den auferstandenen Herrn und sagt, ich lag verkehrt. Das, was ich bisher gemacht habe, ich habe es vielleicht sogar aus aufrichtigen Motiven getan, aber es war nicht die Wahrheit. Und jetzt weiß ich, Jesus Christus lebt. Ich weiß, er ist auferstanden. Und ich weiß, dass wir nur durch ihn Vergebung haben können, ewiges Leben haben können. Und jetzt gehe ich überall hin in die Welt und sage es den Leuten, er hat sich mir gezeigt, ich weiß, es ist wahr. Glaub an ihn, er kann dir vergeben. Er kann mit deinem Leben die Veränderung bewirken, die er in meinem, Paulus sprechen, und die er in meinem, ich sprechen, bewirkt hat. Und viele hier können bezeugen und sagen, es ist in deinem Leben geschehen. Und so kommt die Kraft der Predigt, dass sie nicht inhaltslos ist und dass der Glaube nicht inhaltslos ist, kommt nicht aus rednerischen Tricks, sondern aus der biblischen Wahrheit. Wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Die Leute haben immer nach Wahrheit, nach Weisheit gesucht und haben dieses überlegt und das versucht. Und Gott hat gesagt, nee, mein Angebot ist nicht nur für die Intelligentesten. Mein Angebot ist nicht einfach nur für die, die irgendwie besondere Informationen haben, sondern ich möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und ich tue das, indem ich einfach Menschen rette und die beauftrage, diese Botschaft weiterzugeben. Was den christlichen Glauben ausmacht, ist das Vertrauen in den lebendigen Herrn. Das ist der Unterschied. Es ist nicht primär, das sollst du tun, das sollst du lassen. So sollst du aussehen. Das darfst du nicht. Das macht ein Christ, das macht ein Christ nicht. Was ein Christ ausmacht, ist nicht, was er tut, sondern was Christus für uns getan hat. Deswegen bringt es auch nicht zu sagen, ich will mich anpassen, damit ich nicht auffalle, wenn ich in die Gemeinde komme. Ist völlig okay. Du darfst gerne dich anziehen, wie andere sich auch anziehen. Aber das ist nicht, was uns identifiziert. Und was uns identifiziert ist, ich glaube an Christus, ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er anders ist als andere Menschen und dass er mein Retter ist. Der ganze Glaube macht keinen Sinn, ist inhaltslos, nach unseren Worten hier, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Aber er ist es und wir haben gelesen hier, er wurde gesehen von 500 Zeugen auf einmal, die bestätigen können, ja, er ist auferstanden. Das ist nicht eine Tradition, das ist nicht ein Mythos, das ist nicht irgendwas, es ist die Wahrheit und sie haben ihr Leben dafür eingesetzt, damit andere das auch hören. Okay. Der Glaube beruht auf der Auferstehung. Zweitens, die Glaubwürdigkeit beruht auf der Auferstehung. Verse 15 und 16 in unserem Text in 1. Korinther 15. Sagt er weiter, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Ja? Es ist immer noch, okay, wenn das nicht wahr wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wären sie falsche Zeugen. Nicht nur sie, nicht nur Paulus, sondern auch Jesus selber. Matthäus 16, Vers 21 sagt Jesus, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Das heißt, die ganze Glaubwürdigkeit der kompletten Schrift hängt davon ab, dass es geschehen ist. Wir alle kennen das, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Wenn dieses nicht wahr wäre, wenn das irgendwie nur geistlich wäre, dann kannst du Christus nicht vertrauen, dann kannst du der Bibel nicht vertrauen. Aber es ist geschehen, es ist bezeugt. Und gerade durch die Zeugnisse der Auferstehung sind schon viele Skeptiker zum Glauben gekommen. Einige von euch haben das Buch der Fall Jesus. Wir haben es auch als Video hinten, wenn jemand das nochmal nachschauen möchte. Da war ein Skeptiker, Lee Strobel, der war ein Journalist für eine bekannte amerikanische Zeitung und er schreibt, ehrlich Ich wollte glauben, dass die Gottheit Jesu das Ergebnis einer Entwicklung von Legenden war, in der wohlmeinende, aber irregeführte Leute einen Weisen in den Sohn Gottes verwandelten. Ich habe erwartet, dass meine Nachforschungen dies bestätigen müssten, aber fand heraus, dass diese Erklärung absolut unhaltbar ist. Es kann nicht sein, sondern nach all den Belegen, nach dem, was die Schrift sagt, und nicht nur, weil die Schrift es sagt, sondern weil das nachweisbar ist, weil die Veränderung in der Gesellschaft, in den Personen, durch nichts anderes zu erklären sind, als dass es tatsächlich so geschehen ist. Selbst die größten Widersacher mussten bestätigen, das Grab ist leer. Sie haben gesucht. Die römische Besatzungsmacht, die jüdischen Schriftgelehrten, die sich in der Stadt in- und auswendig alle Verstecke kannten, die wollten beweisen, dass es nicht stimmt. Und sie hätten nur den Leib präsentieren müssen. Aber er war nicht da. Und ihre Erklärung, dass der gestohlen worden war, macht auch keinen Sinn, weil die Jünger ihr Leben dafür gegeben haben, dann würden sie es ja geben für etwas, was sie wissen, dass es nicht wahr ist. Ja? Leute sind irregeführt und geben ihr Leben für irgendeine Ideologie, die nicht stimmt. Das stimmt. Aber wenn man weiß, es ist eine Lüge, ich habe mir das selber ausgedacht, dann spätestens, wenn man damit so konfrontiert wird und dass es einen das Leben kosten könnte, würde man nicht darauf bestehen. Die Glaubwürdigkeit der Schrift, der biblischen Botschaft, hängt oder beruht auf der Auferstehung. Drittens, die Vergebung beruht auf der Auferstehung. Wir lesen nochmal zwei Verse weiter, Verse 17 und 18. Macht dieses Argument weiter. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr immer noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Die Auferstehung hat auch ganz praktische Auswirkungen. Christus hat zwar am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, aber die Annahme von Gott ist erst durch die Auferstehung bestätigt. Wir lesen in Römer 4, Vers 25, Jesus, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Er ist für unsere Schuld gestorben, aber dass dieses auch angenommen wurde von Gott, dem Vater, ist bestätigt durch Jesu Auferstehung. Sagen wir, du hast dich irgendetwas schuldig gemacht, du hast jemand anders verletzt, sei es mit Worten, sei es mit Taten, wie auch immer. Und du siehst dieses ein und du möchtest, dass die Beziehung wiederhergestellt ist. Und du gehst hin und du bittest um Vergebung. Die Vergebung kann erst stattfinden, oder die Versöhnung kann erst stattfinden, wenn der, den du verletzt hast, das auch annimmt. Die müssen das akzeptieren, weil du kannst es ja häufig nicht wieder gut machen. Worte, die gesagt worden sind, kannst du ja nicht wieder zurücknehmen. Du kannst zwar sagen, das war nicht wahr, aber häufig hat sich das ja schon weit verbreitet. Du kannst Sachen, die du kaputt gemacht hast, vielleicht im Zorn, du kannst sie nicht wieder heil machen. Es sind Auswirkungen. Das heißt, die Annahme der Vergebung ist ganz entscheidend. Und wir haben gegen Gott gesündigt. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass er das, wo wir uns schuldig gemacht haben, dass er bereit ist, das zu vergeben. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Und wir hätten ein Problem mit ihm, wenn es nicht so wäre. Ja, dann könnte jeder tun, was er möchte, und Gott sagt einfach, naja, halb so wild. Das wäre kein guter Gott mehr. Ich meine, wir regen uns auf, wenn Unrecht geschieht und es keine Strafe dafür gibt. Wir brauchen nur an die großen Diktatoren denken. Ja, und wir sagen nicht einfach so, naja, lass sie doch einfach machen. Nein! Das geht nicht. Und das geht bei Gott nicht. Weder im Großen noch im Kleinen. Ein guter Gott muss bestrafen. Er kann nicht Unrecht durchgehen lassen. Aber wie kann dann die Versöhnung wieder stattfinden? Genauso wie Gottes sein Plan war. Jemand anders nimmt unsere Schuld auf sich. Er hat seinen Sohn gesandt. Und er sagt, okay, wer jetzt in dem kommt, nicht versucht, es irgendwie da gut zu machen. Das können wir nicht tun. Aber der kommt und sagt, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Ich habe deine gute Anweisung ignoriert. Ich habe den Nächsten nicht geliebt, wie ich sollte. Ich war egoistisch. Ich habe andere verletzt. Und ich kann das nicht rückgängig machen. Ich kann es auch nicht wieder aufwiegen durch gute Taten. Aber ich kann die Vergebung, die du anbietest, die kann ich annehmen. Ich muss einfach kommen und sagen, Gott, ich bin schuldig vor dir. Aber ich glaube, dass du mir Vergebung anbietest, indem du deinen Sohn gesandt hast, er für meine Schuld gestorben ist. Und ich glaube an ihn. Und ich danke dir einfach, dass du bereit bist. Einfach dadurch, dass ich das annehme, dass ich sage, ja, ich bin schuldig und ich brauche deine Vergebung. Und ich nehme dein Angebot der Vergebung durch Christus, ich nehme das an, dass wir versöhnt sind mit Gott, weil es sein Angebot ist. Und so ist auch die Zuversicht auf ein Leben nach dem Tod an Christi Auferstehung gebunden. Wir hatten gelesen, Vers 18, denn die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen, wenn es keine Auferstehung gibt. Die Entschlafenen sind nicht welche, die im Gottesdienst eingeschlafen sind, sondern sind die, die gestorben sind. Okay? Und er sagt, ja, was wäre mit denen? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es für die auch das Ende. Dann gibt es kein Leben danach. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Dann ist das das Ende. Aber nun haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben. Und Paulus schreibt in einem anderen Brief genau diese Hoffnung. 1. Thessalonicher 4, Verse 13 und 14. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, wieder die Verstorbenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Wenn wir zum Grab gehen, wenn wir eine nahestehende Person verloren haben, dann brauchen wir nicht trauern wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Nun, die Entschlafenen durch Jesus, also das ist die Bedingung. Sie müssen an Christus geglaubt haben, sie müssen die Vergebung haben. Aber sagte, dann, wenn wir wissen, wir haben diese Vergebung, Christus ist auferstanden, wir dürfen die Hoffnung haben, das war jetzt nicht das Letzte, das wir von denen gesehen haben, sondern sie werden auferstehen zum ewigen Leben, so wie Christus auferstanden ist und wir sind durch Glauben mit ihm vereint. Die Bibel lehrt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben. Aber dieses ewige Leben ist nur möglich, weil Christus auferstanden ist. Wenn er noch tot wäre, wäre auch jede Hoffnung tot. Und dass wir dieses nicht nur als Osterbotschaft haben, nicht nur als theologische Wahrheit, ja okay, steht in der Bibel so drin, akzeptiere ich so, sondern dass uns das wirklich prägt, zu sagen, dann sind mir die Dinge, die eh und je vergehen, nicht so wichtig. Sondern ich lebe mit einer Hoffnung, sagen, egal was hier passiert, und das ist nicht immer leicht, egal ob man jetzt Verfolgung hat oder ob man krank ist oder ob man einen Verlust in irgendwelcher Form erlebt. Aber es ist nicht das Ende, es ist nicht alles. Wir haben eine Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Und so sehen wir dann auch weiter. Viertens, die Hoffnung beruht auf der Auferstehung. Verse 19 bis 26. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus. So dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Die Hoffnung beruht auf der Auferstehung. Ein christliches Leben ohne Auferstehung macht keinen Sinn. Wir hatten gelesen, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wir hängen uns an etwas, wir hoffen auf etwas, was nicht existiert. Das wäre ein lebenslanges Spiel von Virtual Reality. Ich schaue nur in die Brille und sehe nicht, was um mich herum passiert. Okay? Und er sagte, aber nun, Vers 20, ist Christus auferweckt. Es ist die Wahrheit. Es ist nicht eine Illusion. Karfreitag ohne Ostersonntag wäre sehr deprimierend. Und das kann man an den Jüngern ablesen. Wir haben vorhin in der Bibellesung Johannes 20 gehört. Okay? Und dort hieß es in Vers 19, aus Furcht vor den Juden hatten sie sich eingeschlossen. Bis Jesus plötzlich in den Raum kam, Türen sind verrammelt, er braucht keine Tür mehr, er hat einen Auferstehungsleib, er ist plötzlich in ihrer Mitte und sagt, Friede euch. Und dann ändert das alles. Sie dachten am Freitag, als Jesus gekreuzigt war, es ist aus. Das, worin wir unsere Hoffnung gesetzt haben, das ist jetzt blutig gestorben. Und obwohl sie die Ankündigung hatten, dass Jesus gesagt hat, pass auf, dass genau das wird passieren. Ich werde überliefert werden. Ich werde sterben. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Das war irgendwie so, ja, okay, du sagst irgendwas dort, irgendwas wird passieren, mal schauen. Aber das haben sie nicht begriffen. Das hat ihre Sichtweise nicht verändert. Sie standen nicht alle am Sonntagmorgen versammelt und sagten, es ist Sonnenaufgang, gleich muss es soweit sein. Sondern sie waren vor Angst im Raum. Und wenn du aufgepasst hattest vorhin bei der Lesung, wann war das? Die Frauen waren schon da gewesen. Es war am Abend von Ostersonntag. Also sie hatten immer mal wieder was gehört. Zwischendurch sind auch Petrus und Johannes hingelaufen, haben nachgeschaut. Tatsächlich, Grab ist leer. Aber es ist immer noch nicht reingesungen zu sagen, ja, das ist genau, was Jesus verheißen hat. Wir ziehen uns weiter zurück. Wir haben noch keine Hoffnung, keine Zuversicht. Erst als er dann da war, den Raum betrat und nicht sagte, schaut mal, was ihr mit mir gemacht habt und ihr habt mir nicht beigestanden. Er sagte nicht, ich werde es euch jetzt zurückzahlen. Sondern er sagte, Friede euch. Unabhängig davon, wie wir bisher gelebt haben, wo du auch sagst, oh, gerade gestern, gerade letzte Woche, da ist wieder sowas von schief gegangen und ich habe mich sowas von falsch verhalten. Ja, wir sollen es ändern. Und ja, Christus möchte uns ändern. Aber er kommt nicht mit dem Schwert, um uns zu bestrafen, sondern er kommt mit den durchbohrten Armen und sagt, Friede dir. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Ich bin gekommen, um euch zu helfen, um euch zu versöhnen mit Gott. Nehmt es an und lebe in dieser Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, dass dieses eben nicht nur mit Christus geschehen ist, sondern dass er uns zu sich holen wird. Wir lesen in Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe, spricht Jesus, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wo ist er? Das wäre keine Hoffnung, wenn er im Grab wäre. Hallo, ihr dürft zu mir ins Grab kommen. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will zum Vater, und das ist, was er gesagt hat. Es war Johannes 14, Vers 6, drei Verse später, wo er sagt, er ist der Weg, das Leben und die Wahrheit. Und genau diese Verwandlung von Trauer zur Freude hat Jesus angekündigt. Und es ist ein bisschen längerer Abschnitt, ich möchte ihn vorlesen. Johannes 16, das ist Jesus am letzten Abend mit seinen Jüngern. Es ist also in der Vorankündigung, es ist nicht nachdem es geschehen ist. Johannes 16, Vers 16. Eine kleine Weile und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von seinen Jüngern zueinander. Was ist das, was er da zu uns sagt? Eine kleine Weile, ihr seht mich nicht. Wieder eine kleine Weile, ihr werdet mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sprachen nun, was ist das für eine kleine Weile, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollte und sprach zu ihnen. Forscht ihr darüber, dass ich sagte, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, die Traurigkeit hat, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist, wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr an der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Das hat er angekündigt. Er sagte, wenn ihr dieses sehen werdet, ich werde sterben und ihr werdet voller Trauer sein. Aber das ist nicht das Ende. Und diese Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Und diese Freude soll dann unser Leben prägen. Sein Ziel ist nicht, dass wir ständig voller Traurigkeit rumlaufen und sagen, oh, all meine Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Das stimmt. Er ist um unserer Sünde willen gestorben. Aber es soll geprägt sein, voller Freude zu sagen, das Kreuz ist nicht das Ende. Er hat angekündigt, er wird auferweckt werden. Und wir dürfen wissen, weil er auferstanden ist, dass uns vergeben ist. Ich kann wieder zum Vater kommen. Ich bin versöhnt. Aber das ist kein Automatismus. Wir hatten gelesen in unserem Text in 1. Korinther 15, das heißt in Vers 22, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ja. Wir sind zwar alle in Adam, aber nicht automatisch in Christus. Wir sind Nachkommen Adams, deswegen sind wir in ihm und haben quasi die Gene, wenn du das so möchtest, von seiner sündigen Natur. Aber in Christus ist nicht als ein irdischer Nachkomme, sondern kann man nur als geistlicher Nachkomme werden. Wir müssen, wie Jesus selber gesagt hat, von Neuem geboren werden. Wir müssen das annehmen, wir müssen an ihn als unseren Retter glauben. Und das erkennt man auch in der Reihenfolge. In Vers 23 war dann, jeder in seiner Ordnung, der Erstling, Christus, dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Und wenn er wiederkommt, dann die zu ihm gehören, die ihn angenommen haben. Und dann das Ende oder auch das Ziel. Das ist dann erreicht, dieses Ziel, Vers 24, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Wenn du das so vorstellst, im Großen, wir brauchen dieses Bild, weil ich glaube, es hilft uns, die Umstände, mit den Umständen besser umzugehen und sie besser einzuordnen. Okay? Also, Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft mit sich geschaffen. Wir Menschen haben gesündigt. Gott hat das lange durchgehen lassen, aber hat gesagt, ich werde einen Retter senden. Dann ist Christus gekommen, ist für unsere Sünden gestorben, ist auferstanden und sagte, ich werde wiederkommen und ich werde dann die Welt so machen, wie sie eigentlich sein sollte. Und alle, wie es hier hieß, alle Herrschaft, alle Gewalt, alle Macht wird weggetan werden. Okay? Wenn wir heutzutage denken an Gewalt, Macht und Herrschaft, dann sehen wir so viele Probleme. Dann sehen wir so viel Unrecht. dann sehen wir so viel Gewalt, wie es hier steht. Und er sagte, aber ihr müsst verstehen, er wird kommen. Aber warum ist das noch nicht geschehen? Weil er wegen dir und mir auf Pause gedrückt hat. Er sagte, in dieser Zwischenzeit leben du und ich. Und er möchte, dass wir nicht ins Gericht kommen. Und er sagte, das wird geschehen. Und eines Tages werden die, die jetzt ihre Macht missbrauchen, werden nicht mehr herrschen. Sie werden nicht mehr durchkommen mit ihrer Sünde. Es wird Gerechtigkeit herrschen. Entweder dadurch, dass sie persönlich bestraft werden oder dass sie die Vergebung angenommen haben, die Christus ihnen genauso anbietet wie dir und mir. Er sagt dies und sagte, da ist unsere Hoffnung. Er wird herrschen. Und er wird hier als Erstling oder Erstlingsfrucht bezeichnet. Und das kannten sie aus dem Alten Testament. Das war quasi die Garantie für die Ernte, die folgte. Man gibt das Erste und weiß, der Rest kommt später. Christus ist auferstanden, die Erstlingsfrucht, und der Rest, nämlich wir, kommen dann später auch zu ihm. Und so ist Christi Auferstehung ein Beleg, dass Gott auch uns auferwecken wird. Steht sogar explizit in 1. Korinther 6. Dort heißt es, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Bei Christus ist es geschehen, es wurde gesehen, und so wie es bei ihm geschehen ist, Gott hat die Macht, er hat es bewiesen und er wird das auch bei uns tun. Dann sagt er, Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Warum muss er das? Weil es angekündigt war. Psalm 110, Vers 1. Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Es war eine Ankündigung. Und das wird im Neuen Testament häufig darauf angewandt. Spruch des Herrn, das ist Ausspruch Gottes für meinen Herrn. Ja, wer ist das denn? Der Herr von David. Aber nicht Gott der Vater, sondern Gott der Sohn. Okay? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Okay? Er sagte, pass auf, hier ist das Wort von Gott dem Vater an Gott den Sohn. Du wirst auf die Erde kommen und du wirst dann zu meiner Rechten sitzen, bis du herrschst, bis alle Feinde besiegt werden. Und der letzte Feind, der besiegt wird, nach unserem Text, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Mit seiner Auferstehung hat Christus jeden Widerstand überwunden, besonders den Tod. Wir lesen in Hebräer 2, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Er ist gekommen, er ist auferstanden, um eben zu zeigen, wir brauchen nicht leben so mit dem, ich muss so möglichst viel noch schaffen und dann kommt der Tod und dann weiß ich nicht weiter, dann ist alles vorbei. Man sagte, er möchte uns diese Furcht nehmen. Durch seine Zusage, dass das nicht das Ende ist, dass Christus auferstanden ist. So beruht die Hoffnung auf der Auferstehung. Und er möchte, dass diese Hoffnung unser Leben prägt. Die Hoffnung ist nicht, dass wir nicht leiden. Die Hoffnung ist nicht, dass mir nichts passiert oder dass meinen Angehörigen nichts passiert. Aber die Hoffnung ist, dass ich bei ihm sein werde. Und dass es dort kein Leid, kein Schmerz mehr geben wird. Darauf möchte er uns auch heute hinweisen. Ich lese noch die Verse 27 und 28. Dort heißt es, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wir haben gesehen die Notwendigkeit der Auferstehung. Wir sehen jetzt zum Schluss noch, die Auferstehung bedingt die Ehre Gottes. Die Auferstehung, so wichtig sie ist, ist nicht das Ende der Geschichte. Sie bestätigt nur, dass Christus der ist, der behauptet hat zu sein, dass er uns tatsächlich mit dem Vater versöhnen kann, dass er uns ewiges Leben geben kann. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 18, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Es ist bei ihm geschehen. Er bezieht sich hier, wenn er sagte, bei einigen seht ihr das vielleicht, wenn du in deiner Bibel mitliest, als ein Zitat, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Bezieht er sich auf Psalm 8, Vers 7. Und ich habe das hier dran mit Zusammenhang. Vers 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn weniger geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Hier die Ankündigung, dass er sich des Menschen angenommen hat und dass er herrschen wird. So erfüllt die Auferstehung Gottes Plan. Das, was er angekündigt hat, dass er herrschen wird, dass er uns mit sich versöhnen wird. All das findet ihre Erfüllung in Christi Tod und Auferstehung. Aber Christi Ziel ist nicht primär alles zu beherrschen, sondern den Vater in allem zu ehren. Endet Vers 28, damit Gott alles in allem sei. Und auch darin ist Christus uns ein Vorbild. Und ich glaube, auch das möchte er uns in diesem Text dann noch mitgeben. Zu sagen, ja, wir dürfen uns freuen in der Auferstehung, freuen in der Hoffnung, freuen in der Vergebung, freuen in dem Glauben und in der Vertrauenswürdigkeit der Schrift. Aber, sagte, diese Auferstehung, so wichtig und so hilfreich sie für uns ist, sagte, das ist nicht, wo er enden möchte, sondern Christus ist auferstanden, damit er dann alles dem Vater geben kann, damit er die ganze Ehre bekommt. Und so hat Christus auch so gelebt, nicht um geehrt zu werden. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und es ging ihm nicht darum, was bekomme ich, sondern wie kann ich zum Segen werden. Und auch darin uns ein Beispiel, dass wir von ihm lernen können, weil Christus lebt, können wir für etwas Größeres leben als unsere Selbstverwirklichung. Es gibt weniger, als dass ich alles hier genießen kann, dass ich jemand werde. Jesus fordert uns auf, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so attraktiv. Und nicht nach Selbstverwirklichung, nicht nach etwas, was Spaß bringt. Und wir leben in einer Spaßgesellschaft. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Freude haben, wir wollen genießen. Aber bei Jesus ging der Weg über das Kreuz zur Verherrlichung. Er sagte, folge mir nach. Sterbe dir selbst, damit du leben kannst. Und so führt die Selbstverleugnung zur Verherrlichung. Jesus verleugnete sich selbst, gab sein Leben und er ist auferstanden. Und wenn wir sagen, ich werde nicht mehr leben, um alles für mich zu konsumieren, sondern ich erkenne, Christus hat mich so sehr geliebt, er hat sein Leben für mich gegeben, er hat mir vergeben, ich will für ihn leben, dann führt das diesen gleichen Weg. Ja, es führt übers Kreuz zur Selbstverleugnung, zuzugeben, ich habe mich schuldig gemacht, um Vergebung zu bitten. Aber es führt auch zur Verherrlichung. Also vertraue dem auferstandenen Christus, lebe für ihn. Er ist auferstanden. Und wir dürfen die Umstände, wir dürfen die Welt anders sehen. Nicht wie die, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt sind, sondern als solche, die sagen, ich sehe die Realität, ich sehe Probleme, aber ich sehe auch, dass Gott eine Lösung bereit hat. Und ich werde ihm vertrauen. auch wenn ich nicht immer alles verstehe, auch wenn ich nicht immer den Ausweg kenne, aber ich vertraue dem auferstandenen Herrn. Ich vertraue, dass so wie Christus nach dem Leid aufgefahren ist zum Vater, dass auch ich bei ihm sein werde. Und dann werde ich nicht mehr zurückdenken und sagen, naja, also diese 3 Millionen Jahre Herrlichkeit, also ich weiß nicht, da habe ich 10 Minuten auch ziemlich doll gelitten. Oder 10 Jahre. Sondern wir werden sagen, was ist das im Vergleich? Einige von euch haben vor ein paar Tagen eine Vorführung von Hiob gesehen. Und Hiob hat viel gelitten. Aber es endet damit zu sagen, am Ende hatte er mehr als je zuvor. Und wenn wir Christus vertrauen, dann egal, was du dafür aufgibst, an Leute, die sich vielleicht drüber lustig machen, an Zielen, die du dann nicht mehr verfolgen kannst, es ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommt. So lasst uns daran freuen und lasst uns dieses nicht nur am Ostersonntag gedenken, sondern in der Woche, wenn was schief geht, statt zu schimpfen und zu fluchen und zu sagen, Mist, es geht alles im Bach runter, sagen, das geht vielleicht, aber ich werde zum Herrn gehen. Nicht, weil ich es schaffe, sondern weil er mich zieht. Wenn du diese Zuversicht nicht hast, wenn du sagst, wie könnt ihr das glauben? Wir wollen gerne helfen, gerne noch weitere Belege, Sachen zum Lesen mitgeben, damit du auch diesen Christus so kennst, dass du ihm vertrauen kannst. Wenn du sagst, ich brauche einfach Gebet, da ist eine schwierige Situation für mich, tun wir das gerne, weil wir überzeugt sind, wenn wir auf ihn schauen, auf Christus schauen, dann wird er unser Leben verändern und dann werden wir mit einer Hoffnung leben. Eine Hoffnung nicht nur einmal im Jahr am Ostersonntag, sondern eine Hoffnung jeden Tag, weil er lebt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast. Wir danken dir, dass wir heute erinnern dürfen, der Tod hat nicht gesiegt. Es sah für 2,5 Tage so aus. Und dann waren die Jünger voller Angst, hatten sich eingeschlossen, hatten sich zurückgezogen und dachten, das Ende ist nahe. Und dann kamst du in den Raum und sagtest, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Lasst die Welt wissen, der Heiland lebt. Es gibt eine Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende. Es gibt eine Auferstehung für alle, die in Christus sind, zur Herrlichkeit beim Vater. Und wir werden ewiges Leben haben, ohne Leid, ohne Schmerz, erkauft durch das Blut Jesu. So, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir jetzt auch diese Feiertage nutzen können, uns nochmal bewusst zu machen. Das, was im Moment geschieht, das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, ist nicht alles, was da ist, sondern du bist noch über dem Allen. Und so wollen wir dir die Ehre geben, dass du wirklich alles in allem bist. Es ist nicht, was wir sagen können. Es ist nicht, was wir tun können. Es ist nicht, wie wir singen können, wie wir beten können. Es ist, was Christus vollbracht hat. Und wir danken dir, dass du belegt hast, dass es ewiges Leben gibt, dass es eine Auferstehung gibt, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Und ich bete, Herr, hilf uns, in allen Situationen auf diese Hoffnung zu schauen, auf Christus zu schauen und nicht den Mut zu verlieren. Herr, du weißt, wer im Moment diese Hoffnung nicht hat, wer verzweifelt ist. Herr, ich bete, dass sie heute nochmal neu Christus sehen können. Wenn jemand hier ist und sagt, ich bin nicht in Christus, ich habe mit ihm gar nichts am Hut. Herr, ich bete, dass sie erkennen, du möchtest ihnen deinen Frieden anbieten. O Herr, dass wir mit dir gehen, von hier gehen, voller Hoffnung, voller Freude, voller Dankbarkeit für unseren Erlöser, der lebt. Amen.